Meine lieben Freunde, zunächst etwas zu dem Begriff Gehirnwäsche. Totalitäre Staaten verfahren mit den Menschen, die sie als Gegner ihres Regimes vor Gericht stellen, auf unterschiedliche Weise. Im Dritten Reich wurde so einem Manne kurz erklärt, er sei ein Verbrecher, er habe gegen das Reich gekämpft und es erwarte ihn dafür die Todesstrafe und er wurde kurz darauf hingerichtet. Denen im Osten hat das nicht genügt, die haben diese Leute während der Untersuchungshaft dahin gebracht, dass die in der Verhandlung sich selbst schuldig bekannten und ihr falsches Tun bedauerten. Denen in China hat das aber auch nicht genügt. Die wollten nicht nur, dass die sich schuldig bekannten, die wollten, dass sie innerlich und von Herzen das bis dahin befeindete System anerkennten. Das hat man Gehirnwäsche genannt. Ist natürlich schwer, den Gegner eines Systems so weit herumzukriegen, dass er tatsächlich davon überzeugt ist, das System sei richtig. Der Weg war der, monatelange Haft, Folter, Hunger, Versprechungen, Suggestion, Drogen und dann hat es oft geklappt. Das ist der Kampf der Weltanschauungen untereinander. Im geistlichen Bereich findet ein viel größerer Kampf statt als der zwischen den Diktaturen. Es ist der Kampf des Teufels gegen Gott. Er geht durch die Jahrhunderte und er wird weithin verborgen geführt. Der Teufel verbirgt sich immer. Er erscheint nie offen und sagt, ich bin der Teufel, tretet auf meine Seite. Er nimmt für sich in Anspruch, für die Freiheit zu kämpfen, für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, für die Befriedigung unserer Wünsche. Und er nimmt für sich in Anspruch, alles im Namen des Rechts zu tun und, was für uns noch viel mehr wiegt, im Namen der Vernunft. Wir sind alle Menschen, die von der Vernunft gepackt und angesprochen werden. Das Objekt des Teufels ist der Mensch. Gott liebt den Menschen. Er hat ihn in seinem Bilde geschaffen. Er müht sich um ihn. Er will ihn einmal bei sich haben. Der Teufel hasst Gott und hasst darum auch den Menschen, den Gott liebt. Der Teufel ist ein gefallener Engel. Er ist nicht nur ein Symbol. Er ist ein Wesen. Und er hat Anhänger, andere Teufel, die auf seiner Seite stehen, die die Bibel Dämonen nennt. Der Teufel und seine Anhänger haben nicht die geringste Hoffnung. In 2. Petrus 2, Vers 4 wird uns gesagt, was auf sie zukommt. Da heißt es, Gott hat Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschont, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestoßen, Ketten der Finsternis überliefert und bewahrt sie so auf zum Gericht. Ich gebe ganz offen zu, dass ich von diesem Vers so gut wie nichts erklären kann. Wenn mich einer fragen sollte, wie sieht denn ein Abgrund aus, in den man einen Engel werfen kann, wo ich sagen, weiß ich nicht. Wenn mich jemand fragt, was sind Ketten der Finsternis, weiß ich auch nicht. Aber eins weiß ich, dass aus diesen Worten eine ungeheure Not und Hoffnungslosigkeit spricht. Da ist absolut nichts mehr zu erwarten. Ich sage das Wort noch einmal. Gott hat Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschont, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt, Ketten der Finsternis überliefert und bewahrt sie so auf zum Gericht. Der Teufel weiß, dass er keine Hoffnung hat, dass er keine Möglichkeit hat, sich mit Gott auszusöhnen. Und dann tut er das, was in solchen Fällen auch manchmal ein Mensch tut. Dann will er möglichst viele mit sich ins Verderben ziehen. Wir kennen doch den gemeinen Satz, wenn ihr mich angreift, dann backe ich aus. Den hat man schon so oft gehört. Etwa wenn man da einem Sportler was anhängen will, dann sagt er, dann werde ich mal auspacken. Ich bin da nicht der Einzige, der als der falsche Mann dasteht. Und das ist der Grundsatz des Teufels. Das Ziel des Teufels heute ist, den Gedanken an Gott auszuschalten, damit Menschen nicht mehr hinfinden können zu Gott, damit sie nicht mehr Vergebung finden und Frieden mit Gott. In 2. Korinther 4 spricht der Apostel Paulus über seinen Dienst als Evangelist. Und er sagt im 3. Vers, wenn aber unser Evangelium verdeckt ist, das heißt, wenn es nicht ankommt, so ist es in denen verdeckt, die verloren gehen, in welchen der Teufel den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit Gottes. Also der Teufel verblendet das Denkvermögen der Menschen. Wir wissen, dass heute viele Menschen daran zweifeln, dass Gott der Schöpfer ist. Und ich las einmal, wie zwei Russen auf eine ganz simple Weise zu der Überzeugung kamen, dass es einen Schöpfergott gibt. Das war so simpel, das sollte man gar nicht meinen. Die beiden waren Bildhauer. Und ein Bildhauer, der haut natürlich. Und dazu hat er einen Hammer in der Hand. Und den kann er nur fassen, wenn er einen Daumen hat. Das ist den beiden einmal zum Bewusstsein gekommen. Wenn die Hand sich durch Zufall entwickelt hätte, ein Finger, zwei Finger, drei Finger, vier, müsste der fünfte noch daneben stehen. Hätten wir keinen Daumen, sondern fünf andere Finger. Könnten wir den Hammer nicht fassen, wären wir keine Bildhauer. Da muss einer gewesen sein, der hat den Daumen dagegen gesetzt, darum sind wir Bildhauer. Also gibt es einen Gott. Das ist so banal einfach. Ja, wenn Gott einem Menschen die Augen öffnet, dann ist das so einfach, wie wenn einem Suchenden in einem dunklen Zimmer das Licht angemacht wird. Dann wundert er sich, dass er das vorher nicht gefunden hat. Gott ist so leicht zu verstehen. Dem braucht uns keiner beizubringen. Dafür will ich ein Beispiel bringen. Vor fast einem Jahrhundert, vielleicht nicht ganz so lange, wurde in den Vereinigten Staaten ein Mädchen geboren, das taubstumm war. Als es etwa 3 Jahre alt war, ist es auch noch erblindet. Es fand aber eine vorzügliche Erzieherin, die entdeckte, dass das Mädchen kein hoffnungsloser Fall war. Diese Erzieherin hieß Miss Sullivan und sie entwickelte ein Verfahren, wie sie dem kleinen, taubstumm, blinden Mädchen durch Fingerdrücke in die Hand Wissen vermittelte. Muss so eine Art Morse-System gewesen sein. Und das kleine Mädchen, Helen Keller, war außerordentlich intelligent. Sie ist so weit gekommen, dass sie als taubstumme und blinde sogar eine fremde Sprache lernen können. Sie hat studiert, sie hat Bücher geschrieben. Nun war Miss Sullivan eine sehr kluge Frau und sie hat sich gesagt, ich will Helen den Begriff Gott auf vorsichtige Weise beibringen. Und sie hatte dafür gesorgt, dass Helen nie etwas von Gott hörte. Und wie sie 14 Jahre alt war, da ist sie mit Helen zum Bischof ihrer Kirche gegangen und hat ihm gesagt, jetzt bringen Sie dem Mädchen mal richtig die Vorstellung von Gott bei. Der Bischof hatte sich das natürlich lange überlegt, kluger Mann, hat dem Mädchen das ganz genau auseinandergesetzt und hat dann gesagt, Helen, jetzt, wo du 14 bist, da haben wir uns gedacht, jetzt müsstest du auch erfahren, dass es einen Gott gibt. Da hat Helen gelacht und hat gesagt, weiß ich doch schon daran. Woher? Das liegt drin. Es braucht uns keiner beizubringen, dass es Gott gibt. Was versucht wird, ist den Gedanken an Gott auszuschalten. Von Natur aus ist der Gedanke da. Und da setzt der Teufel mit seiner Gehirnwäsche an und will den Gedanken aus Gott rausbringen. Und er sagt uns immer, das ist die Sprache der Vernunft, das sagt der Verstand. Unser Verstand kann Gott nicht fassen. Und es fällt uns Menschen schwer einzusehen, dass es einen gibt, der größer ist als wir. Wir sind ja maßlos eingebildet. Und dass da etwas sein soll, was wir nicht fassen können, fällt uns schwer. Naturwissenschaftler sagen es uns aber anders. Sie sagen uns, wir wissen immer nur, wie eine Sache funktioniert, nie, warum sie so funktioniert. Ganz einfaches Beispiel. Die Erde, die Sonne zieht die Erde an, Schwerkraft. Und seit Newton wissen wir genau, in welchen Verhältnissen das geht. Es hängt ab von der Schwere der beiden Körper und vom Quadrat der Entfernung. Das wissen wir, das Wie. Aber warum, weiß kein Mensch. Die eigentliche Sache haben wir also nicht verstanden. Nun wollen wir uns das Verfahren der Gehirnwäsche einmal ansehen. Da wird zunächst gesagt, es gibt keinen Gott, beziehungsweise dieser Gott wird so eigenartig und verwässert dargestellt, dass man ihn überhaupt nicht mehr erkennen kann. Da hat zum Beispiel der Mainzer Theologe Braun gesagt, Gott ist das Woher meines Umhergetriebenseins. Ja, was soll nun ein Mensch damit machen? Wo ist der Professor alle umhergetrieben worden? Und das soll dann Gott sein. Der bekannte Bultmann, er lebt ja nicht mehr, der hat gesagt, es gibt einen Gott, aber es ist ganz unmöglich, dass dieser Gott eingreift in unser Leben. Ja, wenn es unmöglich ist, dass er eingreift, dann ist er ja so gut wie gar nicht da. Wenn ich zum Beispiel einen millionenschweren Erbonkel habe und völlig feststeht, dass ich keinen Pfennig von ihm kriege, dann habe ich eben keinen. Und so hat Bultmann in Wirklichkeit auch keinen Gott. Theologen sagen, es gäbe keinen Gott. Ich weiß nicht, ob Ihnen schon einmal aufgefallen ist, was das für ein furchtbarer Widerspruch ist. Wissen Sie, was Theologe heißt? Theologe heißt Gottesgelehrter. Das Wort Loge kommt von Logos, vom Wissen lehren. Es gibt den Geologen, der lehrt über die Erde, den Biologen, der lehrt über das Leben, Bios. Und dann gibt es den Theologen, der lehrt über Gott. Was bin ich denn für ein Mann, wenn ich ein Gottesgelehrter bin, der sagt, es gäbe keinen Gott? Ich sage immer, ein Fahrlehrer, der kein Auto kennt, wäre nicht schlimmer als diese Theologen. Und die unterrichten nun die Menschen in unserem Lande. Das ist Gehirnwäsche reinsten Wassers. Was dabei herauskommt, ist der katastrophale Unglaube. In England haben sie einen Professor gehabt, einen Bischof gehabt, Robinson. Er hat ein Buch geschrieben, ehrlich Gott gegenüber, und er hat darin Gott völlig abgestritten. Davon ist er aber doch Bischof geblieben, hat weiter getauft und weiter getraut und weiter beerdigt und weiter gepredigt und hat an absolut nichts geglaubt. Ich will nicht gehässig sein, sonst würde ich sagen, er hat doch an etwas geglaubt, an sein Gehalt. Aber wie gesagt, das will ich gar nicht sagen. Ein weiterer Punkt der Gehirnwäsche ist die Behauptung, es gäbe keinen Schöpfer. Wenn man nun sagt, da ist kein Schöpfer Gott, dann muss man ja die Frage beantworten, woher kommt denn alles? Und da ist das Eigenartige, dass es auf die Frage, woher, nur zwei Antworten gibt. Angenommen, wir wollten heute Abend darüber sprechen, wie man die Arbeitslosigkeit beseitigen kann. Ich glaube, dann hätten wir mühelos 10 Vorschläge in wenigen Minuten. Oder wenn man sich darüber unterhielte, wie man das Waldsterben beenden könnte. Die Vorschläge flatterten nur so. Wenn man aber fragt, woher kommt alles? Da gibt es nur zwei Vorschläge. Und das, obwohl man seit Jahrtausenden über die Frage nachdenkt. Sie können es mal versuchen heute Abend. Setzen Sie in eine schöne dunkle Stelle und denken Sie mal darüber nach, woher kommt alles? Nur zwei Möglichkeiten. Die eine heißt, ein großer planender Geist, Gott hat geschaffen. Die andere heißt, alles kommt durch Zufall. Ich finde Zufall das Dümmste, was es gibt. Ich kenne nur eine Gruppe von Menschen, die sich auf den Zufall stützt. Das sind die Lottospieler. Soll ich Ihnen mal sagen, was ein Lottospieler ist? Da ist ein Mann, der freitags zahlt, samstags hofft bis zum Abend, sonntags enttäuscht ist und montags wieder zur Arbeit geht. Da bringt man es hin mit dem Zufall. Und dieses miese Kerlchen Zufall, das soll die wunderbare Welt geschaffen haben. Es gibt wirklich Augenblicke, da fragt man sich, sind die verrückt oder ich? Frage ist manchmal schwer zu beantworten. Nun geht's weiter. Die Evolution, die behauptet ja, wir stammen vom Affen ab. Unsere Schande. Während die Schöpfung sagt, wir wären im Bilde Gottes geschaffen. Unser Stolz. Warum sind denn die Menschen nicht dafür, dass wir von Gott geschaffen sind? Auch das lässt sich erklären. Wenn die Evolution stimmt, dann sind wir die Größten. Dann sind wir wirklich Nummer eins. Der griechische Dichter Sophokles lässt in seiner Tragödie Antigone den Chor singen, vieles Gewaltige lebt, nichts ist gewaltiger als der Mensch. Schöner Gedanke, nicht wahr? Ich kann zum Beispiel in den Zoo gehen. Vor 3 Jahren war ich noch mal da. Da gibt es allerlei Tiere, die können allerlei besser als ich. Die Gazellen können schneller laufen, die Bären sind stärker als ich, die Delfine können besser schwimmen, die Affen besser klettern, die Giraffe hat einen längeren Hals, muss auch erwähnt werden. Und trotzdem kann ich mich nach meiner Runde mitten in den Zoo stellen und kann sagen, vieles Gewaltige lebt, nichts ist gewaltiger als der Mensch. Stimmt immer noch. Wenn ich aber an Gott denke, dann bin ich ganz klein und hässlich. Dann bin ich ein Geschöpf. Dann bin ich abhängig von meinem Schöpfer. Und dagegen sträubt sich der menschliche Wille. Er will nicht abhängig sein. Er will keinen Herrn über sich haben. Hat schon Julius Caesar gesagt, lieber in einem Dorf der Erste als in Rom der Zweite. Das sind wir Menschen und darum muss Gott weg. Nun zu den Philosophen. Also die Philosophen sind die kluge Leute, das kann man ihnen nicht abstreiten. Und wenn man sie liest, dann merkt man, wie klug und tief ihre Gedankengänge sind. Gar kein Zweifel. Und sie haben auch fast alle über Gott nachgedacht. Und nun hat Kant, der als einer der besonders Großen gilt, sich an die Gottesbeweise herangemacht und hat nachzuweisen versucht, dass die Gottesbeweise alle nicht standhalten. Wir geben Kant recht, Gott lässt sich nicht beweisen. Aus der Tatsache, Gott lässt sich nicht beweisen, haben die Gegner Gottes schnell gemacht, Gott ist gar nicht da. Das hat Kant ja nicht gesagt. Kant hat aber 2 weitere Sachen gesagt, die werden ganz sorgfältig verschwiegen, die wird Ihnen ganz selten jemand sagen. Kant hat auch gesagt, Gott ist nicht zu widerlegen. Er hat gesagt, jeder kann ganz getrost an Gott glauben, es wird niemals passieren, dass man ihm Gott widerlegt. Dann hat er noch etwas gesagt, der Gedanke an Gott ist unserer Vernunft am angemessensten. In seiner Sprache, der Gedanke an Gott ist ein Postulat der praktischen Vernunft. Das wird nicht gesagt, das passt ja nicht in die Gehirnwäsche. Nun etwas weiteres, was auch reine Gehirnwäsche ist. Es wird behauptet, es gäbe nicht Gut und Böse. Es hinge alles vom Standpunkt ab. Das hat vor allen Dingen Hegel proklamiert. Der ist zwar schon 1831 gestorben, übt aber immer noch einen starken Einfluss aus. Und seitdem will man uns weismachen, es gäbe keine absoluten Werte, es gäbe nicht Gut und Böse. Vor Jahren habe ich einmal mit dem Zelt das Evangelium in einer Gegend verkündigt, in der jeden Abend mehrere Studenten in das Zelt kamen. Und die nahmen für sich in Anspruch, zum Teil jedenfalls, gläubige Menschen zu sein. Und eines Abends kamen sie zu mir und sagten, Sie sprechen eine völlig unverständliche Sprache. So sagte ich, ja, und darüber möchten wir mit Ihnen reden. Ich sagte, bitte, nein, das möchten wir in der Öffentlichkeit tun. Können wir den morgigen Abend dafür haben? Nein, ich sagte, den Abend gebe ich Ihnen nicht. Aber im Anschluss daran wollen wir gern öffentlich darüber sprechen. Wie die Stunde zu Ende war, habe ich gesagt, hier wird behauptet, mich könnte man nicht verstehen. Und ich will diesen jungen Freunden Gelegenheit geben, sich zu äußern. Bitte bleiben Sie hier. Viele blieben da. Einer der Studenten trat hier oben hin und sagte, hier werden Ausdrücke gebraucht, die kann man überhaupt nicht verstehen. Hier wird immer von Sünde gesprochen. Sünde gibt es überhaupt nicht. Das ist nur eine Fehlfunktion der Schilddrüse. Na, nun war ich wieder dran. Ich habe gesagt, zunächst muss ich feststellen, dass sich nicht um die falschen Wörter handelt, sondern dass hier um Begriffe geht. Und dann mit der Schilddrüse. Stellen Sie sich mal vor, hier käme ein starker Kerl rein, gegen den Sie gar nicht ankönnten, und er trägt Sie mit Wucht vor Schienenbein. Und wenn Sie dann wütend schimpfen, würde er sagen, bedauere, bedauere, aber das liegt nur an meiner Schilddrüse. Ich glaube, dann hätten Sie eine ganz, ganz andere Ansicht. Jesus Christus spricht ganz klar von Gut und Böse. Der Apostel Paulus auch. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemandem vergelte, sondern strebet alle Zeit dem Guten nach. Die Begriffe gibt es. Und die wegzujagen, die auszulöschen, das ist Gehirnwäsche. Dann will man uns sagen, es gäbe kein Gericht. Das geht überhaupt nicht. Wenn Gottes Reich ein Reich ohne Gericht wäre, ja, dann wäre Gott eine jämmerliche Figur. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe ein Land ohne Polizei und ohne Gericht. Also man hätte die Gefängnisse geöffnet, die Polizeischulen geschlossen, die Polizisten wären umgewandelt worden in Pfleger im Krankenhaus, würden sie vielleicht ganz gut machen, und die Gesetzbücher wären auch verbrannt worden. Wenn so ein Land an unserer Grenze wäre, ich würde mich niemals da hineingetrauen. Ich glaube, man käme keine 100 Meter weiter, dann wäre man ausgeraubt. Und jetzt sind die Menschen doch der Ansicht, so etwas gäbe es bei Gott. Ich finde das so lächerlich und ich finde das so beleidigend. Selbstverständlich wird Gott richten. Wenn Gott nicht richten wollte, dann hätte er weniger Gerechtigkeitssinn als wir. Darauf müssen wir uns einfach einstellen. Und die Bibel sagt das immer wieder. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, ist ein sehr schwer zu verstehendes Buch. Und wenn jemand mir sagte, kannst du mir das alle erklären, würde ich sagen, nein. Noch nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Drittel. Aber eins weiß man, wenn man das Buch liest, am Ende wird abgerechnet. Und das müssen wir Menschen wissen. Wir können nicht herumlaufen, wie wir wollen. Wir sind keine kleinen, unschuldigen Kinder, die sich im Wald verlaufen haben, sondern wir sind vernünftige, erwachsene Menschen und Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen. Wenn Sie nur das mitnehmen heute Abend. Hebräer 9, Vers 27. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht kommt absolut sicher. Nun ein weiteres Gebiet, auf dem Gehirnwäsche betrieben wird, das ist das sexuelle Gebiet. Der maßgebende Mann war der Sigmund Freud, Wiener Nervenarzt. Seine Bücher erschienen ab 1911. Und er hat ganz schlicht gelehrt, es gibt so viele depressive Menschen, weil sie ihren Geschlechtstrieb unterdrücken. Dem muss man freie Bahn lassen. Und das hat man dann auch getan. Heute lässt man ihm freie Bahn. Selbst die Lehrer haben nichts mehr dagegen, wenn die Kinder tun, was immer drin ist. In der Schule werden Kondome verteilt. Also Freud voll anerkannt. Und wie ist es mit den Depressionen? Die haben nicht abgenommen, die haben zugenommen. Das müsste doch Menschen zeigen, was los ist. Aber wir sind ja gar keine sachlichen Wesen. Wir werden viel, viel mehr geleitet von unseren Wünschen. Und dann ist da noch ein raffinierter Trick. Da konnte man seitenlange Artikel in den illustrierten Zeitungen lesen, wie das ist, wenn ein Mensch stirbt. Also dann entschwebt seine Seele, erstmal ist er unter der Decke des Behandlungsraumes, aber dann gelingt es ihm, da hinauszukommen, weiter und höher. Er hört wunderbar schöne Musik, die soll sogar noch schöner sein als die auf der Erde, kann ich mir sogar vorstellen. Und er freut sich, dass er da oben ist, und leider muss er dann nachher zurück in seinen alten Leib. Dann bin ich oft gefragt worden, was sagst du denn dazu? Ach, die Antwort ist ganz einfach. Die Ärzte sagen, der Betreffende wäre klinisch tot. Nun ist ja klinisch tot ein medizinischer Begriff, und ich bin kein Mediziner. Ich kann das nicht erklären. Ich würde mal sagen, der Kerl war fast tot. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denn wäre er ganz tot gewesen, dann hätte er ja nachher keine Beobachtungen mehr mitteilen können. Das haben wir noch nie erlebt, dass jemand, der ganz tot war, gesagt hat, wie es war. Das erzählen uns immer nur die, die fast tot sind. Und die fast Toten, die interessieren absolut nicht. Aber auf diese Weise will man dann den Menschen die Angst vor dem Tode nehmen. Man sagt, wunderbare Sache, wenn du stirbst. Ist ja nicht so ganz beseitigt, die Angst vor dem Tode. Die meisten haben immer noch einige Angst. Und ich kann denen nur sagen, die haben recht. Lasst euch nichts erzählen von den klinisch Toten. Fassen wir zusammen. Die Theologen, man kann es nicht fassen, die Gottesgelehrten, die sagen, es gäbe keinen Gott. Jedenfalls die meisten von ihnen. Viele Naturwissenschaftler sagen, es gäbe keinen Schöpfer. Die Philosophen sagen, Gott ist nicht zu beweisen. Die Psychologen sagen, es gibt nicht gut, es gibt nicht böse. Und alle zusammen sagen sie, es gibt kein letztes Gericht. Und dann kommen sie her und ziehen daraus den Schluss, man soll sich auf dem geschlechtlichen Gebiet kräftig ausleben, tun, was einem passt. Und der Tod ist eine wunderbare Sache. Wie immer du gelebt hast, alles wird großartig. Das ist Gehirnwäsche. So kriegt der Teufel die Leute mit einer gewissen Sicherheit weg von Gott. Und wenn einer sich doch noch nach Gott orientieren will, dann hat er schwer, über all diese Einflüsse hinwegzukommen. Ganz sicher sind sie natürlich nicht. Ich las einmal von einem französischen Philosophen den Satz, wenn es einen Gott gäbe, müssten wir ihn abschaffen, denn dann wären wir nicht frei. Nun war Sartre, ich glaube, er lebt nicht mehr, ein in der ganzen Welt bekannter Philosoph, und ich bin ein kleiner, unbekannter Mensch. Ich erlaube mir aber doch zu sagen, dass der große Philosoph einen himmelschreienden Unsinn gesprochen hat. Stellen wir uns mal einen Pariser Philosophen vor, der Gott abschaffen will. Ich weiß gar nicht, wo er anfangen wollte und wie er an Gott rankommen wollte. Wenn es einen Gott gibt, dann können wir ihn nur anerkennen und ihm gehorchen. Eine andere Wahl haben wir überhaupt nicht. Den Satz zu Ende sprechen, wenn es einen Gott gäbe, müssten wir ihn abschaffen, ist somit das Dümmste, was es gibt. Einige Jahre später, als er sein Ende nahen fühlte, hat er gesagt, nach Jahren des Kämpfens finde ich endlich den Mut zur Verzweiflung. Da kommen diese Leute an, die enden in der Verzweiflung. Mir reichte einmal jemand ein wunderschönes Wort, nicht im Inhalt, aber in der Form, das Goethe am Ende seines Lebens gesprochen hat. Also er hat viel Falsches gesagt, aber er hat es immer schön gesagt, auch wenn es falsch war. Am Ende seines Lebens hat er gesagt, eine wunderbare Malerei, Ich stehe schon auf deiner finstern Brücke, furchtbare Ewigkeit. Ich bringe meinen Vollmachtsbrief zum Glücke, ich bringe ihn unerbrochen dir zurücke, ich weiß nichts von Glückseligkeit. Das war das Ende. Er war der ganz große Mann. Sie nannten ihn den Olympia. Könige freuten sich über seine Gesellschaft. Er war einmalige Spitze. Und er muss am Ende zugeben, ich weiß nichts von Glückseligkeit. Am Ende sind sie alle unsagbar arm, diese Leute, die gegen Gott kämpfen. Was hat Gott nun getan angesichts unseres Verhaltens? Wie hat er reagiert? Hat er neue Vorschriften erlassen? Nein. Mehr Propheten geschickt? Auch nicht. Ist er im Gericht reingefahren? Auch nicht. Gottes Reaktion? Er sandte seinen Sohn. Wir lesen in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, geboren von einem Untergesetz. Dieser Sohn Gottes hat die Sünde der ganzen Menschheit gesühnt. Jesus Christus konnte nicht als Herrscher kommen. Wir wollten ihn nicht haben. Und so kam er als Dulder, als der, der unsere Schuld gesühnt hat. Er, der Gerechte, hat um unseretwillen gelitten. Ich zitiere die wunderschönen Worte aus Jesaja 53. Da heißt es von unserem Herrn: Um unserer Übertretungen willen ward er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was war sein Ziel? Wir lasen zu Anfang, denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel aller wahren christlichen Bemühung. Den Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist, der durch die Sünde von Gott abgefallen ist, zurückzubringen zu Gott. Das brauchen wir. Wir sind viel zu edler Abstammung, als dass die Dinge des Erdenlebens uns erfreuen können. Wenn ich sehe, worüber Menschen sich freuen, worüber sie in Begeisterung geraten, kann ich das überhaupt nicht verstehen. Da gucken vielleicht Millionen im Fernsehen auf das Tor. Geht der Ball rein oder nicht? Geht er rein? Dann brüllen sie hoch. Was ist denn da passiert, wenn der da reingeht? Hat die eine Partei oder die andere gewonnen? Es ist so naiv. Ich will einmal zeigen, wie naiv es ist. Mein Vater war als junger Mann mehrere Jahre in London. Und während der Zeit kam auch der Schah von Persien zu Besuch. Die sportliebenden Engländer wollten ihrem Freund natürlich einiges zeigen. Und so haben sie ihn eingeladen zu ihrem großen Pferderennen, dem Derby. Der Schah lehnte ab. Er wollte das nicht sehen. Da haben sie gesagt, er müsste doch mitkommen, wäre doch hochinteressant. Nein, hat er gesagt, ich weiß, dass ein Pferd schneller läuft als das andere. Damit war die Sache erledigt. Natürlich, ein Pferdefanatiker, wir meinen, der Mann wäre nicht ganz klar. Und ein richtiger Christ sagt sich, der Pferdefanatiker ist nicht ganz klar. Die Menschen, die auf dieser Erde das Glück suchen, werden nie befriedigt. Die Bibel sagt, wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Wir können keinen finden. Und wenn er 2 Milliarden hat, er sagt, jetzt ist genug. Dann geht er zu irgendeinem Berater und sagt, wie kann ich das anlegen, dass das noch mehr gibt? Weiter. Wer Ruhm hat, der kämpft immer weiter. Nichts ist doch so erbärmlich wie der veraltete Lorbeer, nicht wahr? Das geht nicht, nein, nein. Muss immer neuer Ruhm. Dann Macht, die muss man sichern, die muss man ausbauen, festigen. Unser tiefstes Sehnen kann nur Gott stillen. Das müsste eigentlich jeder wissen, der sich ein ganz klein wenig umgesehen hat in der Welt. Es mag 20 Jahre her sein. Da las ich in der kleinen Schrift, die im Reformhaus ausgegeben wird, und ich betone, das sind keine Christen, die Leute im Reformhaus, das sind Anthroposophen. Da las ich in einer Schrift, dass bei einer Rundfrage 76% der Befragten sich für unglücklich erklärt hätten. Wenn da stände, dass nur 33% glücklich wären, das wäre ja nicht so schrecklich, aber 76% sagten, wir sind unglücklich. Ist das nicht erschütternd? Und wir Menschen könnten glücklich sein. Der Apostel Paulus fordert die Gläubigen auf, freut euch alle Zeit in dem Herrn. Und die Möglichkeit ist gegeben. Wenn ich Frieden mit Gott habe, dann kann ich mich freuen. Dann brauche ich nicht einmal Angst zu haben vor dem Tode. Denn dann weiß ich, wie die Bibel es ausdrückt, unbeschreiblich schön, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das muss man sich einmal vorstellen. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wie aber kann ich mein Problem überwinden? Wie kann ich mit der Sünde fertig werden? Das Wesen der Sünde ist unsere Selbstsucht, unsere Ich-Sucht. Darum gibt es das, was viele gar nicht kennen. Es gibt rechtschaffene Sünder. Eigenartig, nicht wahr? Das sind rechtschaffene Leute, die betrügen keinen, sind aber ich-süchtig bis in die Zehenspitzen. Und das Wesen der Sünde ist unsere Ich-Sucht. Und die können wir Menschen nie überwinden aus eigener Kraft. Wir brauchen die Hilfe Jesu. Und das ist wohl einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem, was alle Menschen, was alle menschlichen Religionen lehren, und der Botschaft Jesu. Die anderen sagen immer, streng dich an, tu dein Bestes. Wenn es noch nicht geklappt hat, halte durch. Beim nächsten Mal geht's. Oder beim übernächsten. Einmal geht es. Es geht nie. Und unser Herr, der sagt nicht, streng dich an. Lesen wir das wunderbare Wort aus Römer 4, Vers 5. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. In Johannes 7 lesen wir einmal, dass die Jünger, in Johannes 6, auch alles gut und richtig machen wollten. Und da haben sie den Herrn Jesus etwas gefragt. Es steht in Johannes 6, Vers 28. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, auf dass wir die Werke Gottes wirken? Seht, die wollten etwas tun, wollen ja fast alle Menschen. Und der Herr hat ihnen gesagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Gott hält nichts von uns. Ich habe schon oft auf die Formel gebracht, es gibt niemanden, der mich so sehr liebt wie der Herr Jesus, vielleicht Gott. Es gibt aber auch niemanden, der so wenig von mir hält wie er. Er sagt nicht, aus dir kann ich was machen. Hab gute Ansätze entdeckt bei dir. Einiges ist nicht gut, aber da sind auch gewisse gute Dinge, die werde ich fördern, da werde ich was draus machen. Nein, er hat mich besehen, von allen Seiten, hat er gesagt, für dich kann ich nur eins tun. Ich kann an deiner Stelle sterben. Ein erschütterndes Urteil. Kein Zweifel. Ein erschütterndes Urteil. Da bleibt von uns absolut nichts. Ein Christ lebt von der Gnade Gottes. Von dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Selber zu bieten, hat er buchstäblich nichts. Mein Herr musste für mich sterben, anders war es nicht möglich. Aber Jetzt habe ich auch die Gewissheit des Lebens. Ich baue nicht auf mich. Ach, wenn ich auf mich bauen müsste, ihr könnt es mir glauben, dann wäre es aus mit meiner Hoffnung. Restlos aus. Ich baue auf das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus Christus hat meine Schuld gesühnt. Und das nehme ich im Glauben für mich in Anspruch. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führe. Es ist wunderbar, wenn man diesen Erlöser hat, den Sohn Gottes, der vollkommen ist, dann braucht man nicht mehr zu zweifeln, dann hat man keine Bedenken, dann kann man sich selber sehen in seinem Versagen und kann doch wissen, mein Herr bringt mich ans Ziel. Und so kann ein Gläubiger völlig gewiss sein. Was müssen wir tun? Ich habe schon so oft gesagt, Buße und Glauben. Du musst wissen, dass du den Erlöser brauchst. Du musst wissen, dass du in dir selbst absolut keine Möglichkeit hast, mit Gott ins Reine zu kommen. Und dann musst du wissen, als zweites, dass der Herr Jesus dich liebt, dass er den Weg für dich geebnet hat, dass du zu ihm kommen kannst. Da will ich an eine wunderbare Verheißung erinnern. Er hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sollte jedem Mut machen zu kommen. Und er fordert uns auf, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn hier heute Abend einer ist, dem bewusst geworden ist, dass sein Leben nicht taugt, dass das nie was wird, dass er sich mühen kann, wie er will, dass er immer nur einer neuen Pleite entgegengeht, wenn er empfindet, wie hohl alles ist, und wenn er dann noch darüber nachdenkt, dass nicht besser, sondern schlechter wird, und dass er einmal im Dunkel des Todes endet, der sollte seine Zuflucht zu Jesus Christus nehmen, der uns sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er stößt dich nicht hinaus. Du kommst zu ihm im Gebet. Ruf seinen Namen an. Sag den Namen Jesus oder Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Aber nicht so ein Geplapper wie lieber Heiland. Ruf den Namen an. Und dann bekenn ihm deine Schuld. Alles, was dir bewusst ist, sprich es vor ihm offen aus. Er weiß das alles. Es geht aber darum, dass du es einmal aussprichst. Und dann brich mit deiner Sünde. Sag, Herr, ich will nicht mehr. Ich will auf deine Seite treten. Und dann nimm im Glauben die Vergebung für dich in Anspruch, die er dir bietet. Der Weg zum Heil, hat mal einer gesagt, der ist so leicht und so einfach, dass alle Menschen, die nicht einfach sind, daran vorbeilaufen. Es gibt ja so komplizierte. Ach, wenn das mit dem Heil so kompliziert wäre, dann könnten bloß so gewisse Menschen das überhaupt finden. Gott hat es immer für alle gemacht. Manchmal sagt man mir, das wären doch Sachen, die könnten nur Theologen verstehen. Wisst ihr, was ich den Leuten sage? Der Herr hat einmal 5000 Menschen gespeist und er hatte vorher einige Tage zu ihnen gesprochen. Meinen wir im Ernst, das wären alle Theologen gewesen? So viele gab es nicht mal in Jerusalem. Nein, nein, er ist für jedermann gekommen, für dich und für mich. Und es ist doch so einfach, die Schuld im Gebet zu bekennen und die Gnade im Glauben in Anspruch zu nehmen. Tu das und du hast Frieden mit Gott.